Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Faszination Medizin. Ich habe heute wieder einen sehr interessanten Gesprächsgast bei mir. Das ist Herr Professor Jörg B. Schulz, Professor für das Fach Neurologie an der RWTH Aachen und Leiter der Klinik für Neurologie an der Uniklinik RWTH Aachen. Ich heiße Sie herzlich bei uns willkommen, Herr Professor Schulz. Sie sind ja jetzt schon seit einigen Jahren bei uns, ich glaube seit 2009, wenn ich das richtig gelesen habe.
Das ist korrekt.
Und Sie haben einen recht weiten Werdegang zurückgelegt. Da sind verschiedene berufliche Stationen dabei. Ich glaube, gebürtig, wenn ich es richtig rausgefunden habe, in einem kleinen Ort in der Nähe von Osnabrück.
Korrekt.
Und haben dann, glaube ich, in Köln Ihr Medizinstudium begonnen.
Genau, ich habe in Köln eigentlich vollständig Medizin studiert und da auch promoviert.
Mhm. In der Folge, glaube ich, hatten Sie so Stationen, das war dann Tübingen und ein wenig Göttingen und zwischendurch ein bisschen Boston,
ist das genau, richtig? Genau, also ich bin eigentlich komplett in Tübingen dann ausgebildet, also Facharzt und auch Oberarzt geworden und ein eigenes Labor geführt. Und nach 2 Jahren in Tübingen bin ich für 2 Jahre nach Boston gegangen, also quasi an der Harvard Medical School. Wie gesagt, dann zurück nach Tübingen, um das alles zu komplettieren. Und habe dann 2004 einen Ruf nach Göttingen auf eine W3-Professur erhalten und da ein neues Institut aufgebaut. Und dann 4,5 Jahre später den Ruf hier nach Aachen erhalten. Und dem bin ich gerne gefolgt.
Wenn Sie sich das so mal anschauen, Göttingen, Aachen, wo sind aus Ihrer Sicht große Unterschiede?
Zwischen Göttingen und Aachen vielleicht gar nicht so sehr große Unterschiede. Da kann man Tübingen auch noch mit einbeziehen. Das sind alles für mich typische Universitätsstädte. Aachen ist davon ja noch von diesen 3 Städten die größte Stadt. Alle 3 mit einem ausgesprochenen neurowissenschaftlichen Schwerpunkt auch. Tübingen und Göttingen haben den Vorteil, dass dort Max-Planck-Institute vor Ort sind, die hier jemanden, der in den biologischen Wissenschaften aktiv ist, tatsächlich fehlen. Mhm. Im Gegensatz dazu haben wir hier die Forschungskooperation, und da bin ich auch Direktor eines Instituts, mit dem Forschungszentrum in Jülich, was das dann auch wieder ein wenig ausgleicht, ein bisschen die Schwerpunkte anders setzt. Und hier in Aachen zeichnet sich eben auch durch den ingenieurwissenschaftlichen Schwerpunkt aus, der jetzt gerade in der heutigen Zeit, wo es Richtung künstliche Intelligenz geht, auch deutliche Vorteile bietet.
Wenn Sie so ein bisschen zurückblicken, ab wann war für Sie klar, das Gebiet Neurologie ist das Gebiet, dem ich mich widmen möchte?
Relativ früh im Studium, aber nicht davor. Und im Studium hat sich das herausgebildet, zum einen, weil es eine hervorragende neuroanatomische Vorlesung gab durch Professor Zillis, der auch später auch Direktor in Jülich erstaunlicherweise war, wie gesagt, damals in Köln. Und dann natürlich die Frage, ja, was macht den Menschen eigentlich aus? Mhm. Und das Gehirn ist nun mal das Organsystem, was erklärt, wer wir sind, warum wir Menschen sind, warum wir sprechen, warum wir reflektieren können, was wir tun. Mhm. Und das ist natürlich schon eine bestimmte Faszination, dieses Organ dann verstehen zu wollen. Mhm. Das war dann Neuroanatomie und dann später, als ich dann Formulaturen in der Neurologie gemacht habe, einfach das Fach Neurologie als solches, wo man durch gute Anamnese, körperliche Untersuchung sehr weit in der Diagnose und auch in der funktionellen Anatomie, also wo ist die Läsion gelegen, kommen kann. Und das war dann auch die Zeit, wo Bildgebung überhaupt mal etabliert wurde. Also das muss man sich vorstellen, heute die Studenten kennen das gar nicht, dass wir CT und MRT, das waren damals neue Errungenschaften, überhaupt in das Gehirn blicken zu können. Und das war natürlich eine herausragende Faszination, dann das dort fortzusetzen.
Also auch eine handelnde Person, die ein Stück weit ausschlaggebend war für die...
Unbedingt. Ich glaube, ohne Herrn Zillis, das muss man schon sagen, wäre ich da nicht gelandet. Meine Alternative wäre gewesen Genetik. Das war auch mein Anfang der, oder Doktorarbeit war ja schon in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, war eine andere Faszination, was dort an genetischen Befunden, erste Gene für neurologische Erkrankungen wurden gefunden. Da waren nur die Voraussetzungen schwierig, weil es in der Humanmedizin kaum gute Genetiker gab. Und dann hätte ich in die Biologie mit einem Zweitstudium gehen müssen. Das war auch ein Numerus Clausus Fach wie die Medizin. Das war schlicht nicht möglich. Mhm. Und so bin ich dann eben bei diesen beiden Alternativen zu den Neurowissenschaften gekommen.
Aber das ist Medizin, ist das dann von Anfang an fest für Sie? Dass Sie die, mal als junger Mensch, dass Sie sich diesem Bereich widmen wollen? Oder?
Also sehr früh in der Studienzeit, eigentlich so mit Beginn der Oberstufe, mit Biologie-Leistungskurs. Mhm. Wie gesagt, auch da schon mit den Schwerpunkten für die Nervenzelle und genetische Fragestellung ist das relativ klar geworden. Und den Menschen verstehen zu wollen, also warum, was funktioniert, Erkrankungen verstehen zu wollen, das war so die wesentliche Triebfeder.
Ja. Ich habe mal so ein bisschen geschaut. Ich bin ja immer Laie, deswegen muss man immer vorsichtig sein, wie man das sagt. Aber ich würde schon sagen, dass wahrscheinlich das Fach Neurologie sehr interdisziplinär ausgerichtet ist. Ist das so richtig?
Ja, also wir leben unglaublich von Schnittstellen. Mhm. Also wir haben ja viele Schnittstellen zur Kardiologie beispielsweise, Gastroenterologie, Hämatologie, aber dann natürlich auch zu den chirurgischen Fächern in allererster Linie natürlich Neurochirurgie. Und für uns extrem wichtig sind die bildgebenden Fächer, wie eben schon gesagt, Radiologie oder Neuroradiologie einerseits, Nuklearmedizin mit Liganden, wo man dann auch die Funktionsweise des Gehirns anschauen kann, andererseits. Und man muss sagen, das Fach Neurologie ist ja unglaublich breit. Ne? Also wir haben viele Facetten der Erkrankungen angefangen vom Gehirn selbst, aber durchaus auch das periphere Nervensystem, die Muskulatur, das autonome Nervensystem, also warum das Herz überhaupt schnell schlägt, das sind ja auch alles dann wiederum neurowissenschaftliche Rahmenbedingungen, warum das so ist. Sodass ich glaube, mit der Pädiatrie zusammen, die auch quasi den ganzen jugendlichen Menschen anguckt, sind wir das Fach mit der größten Breite und auch mit den meisten Schnittstellen, wie Sie das gerade gesagt haben.
Bringt wahrscheinlich dann auch einen hohen Innovationscharakter mit sich. Ich hatte in einem FAZ-Artikel gelesen von einem Kollegen von Ihnen, der sagte, das wäre vielleicht mit ausschlaggebend dafür, dass in Ihrem Fach der Nachwuchsmangel nicht so hoch wäre wie vielleicht in anderen Disziplinen. Kann ich gar nicht beurteilen, aber es klang so ein bisschen, dass es ein...
Ja, das ist, meine Faszination, wie gesagt, den Menschen verstehen zu wollen, hatte ich schon geschildert. Dann, wir entdecken immer noch neue Erkrankungen. Wir haben zum Beispiel autoimmune Enzephalitiden des Gehirns, die dann auch Epilepsien und sowas machen. Das ist ein Feld, was überhaupt erst in den letzten 10 Jahren, oder diese Erkrankungen, die überhaupt erst in den letzten 10 Jahren entstanden sind. Und manchmal dann rückblickend sagt, also meine Patienten aus meiner Assistenzarztzeit, manchen davon verstehe ich jetzt. Ja, heute verstehe ich, was der vermutlich gehabt hat, was wir damals nicht wussten. Neue Technologien, ich hatte eben schon gesagt, die ganze Bildgebung, Positronen-Emissionstomographie, das ist quasi eine Revolution. Und auf der anderen Seite aber Kenntnisse, wenn Sie jetzt an Neuromorphic Computing denken, also wo die Ingenieure zu uns kommen und sagen, wir brauchen effizientere Computer, dieser Bit-Computer zwischen 1 und 0, so kann es nicht weitergehen, die sind zu langsam, die verbrauchen zu viel Energie, wir wollen verstehen, wie Netzwerke von Nervenzellen funktionieren, um so Hochleistungscomputer zu bauen, ist natürlich dann auch, was jetzt gerade unter künstliche Intelligenz, neue Technologien angeht, natürlich wahrscheinlich die Zukunft der nächsten 20 Jahre.
Okay. Wenn Sie Ihren Forschungsschwerpunkt umreißen müssten, welche Themen interessieren Sie besonders?
Also ja, ganz besonders natürlich die neurodegenerativen Erkrankungen. Das kann man auch noch anfügen zur Triebfeder, warum heute junge Kollegen in die Neurologie kommen. Es ist ein demografisches Problem, dass die Bevölkerung immer älter wird und damit auch neurodegenerative Erkrankungen, also Alzheimer, Parkinson, immer häufiger werden, weil die Menschen eben älter werden. Und das Zweite, was mich interessiert, sind seltene Erkrankungen. Die sind dann meistens tatsächlich auch genetisch, zumindest 80%. Und dadurch, dass sie genetisch sind, kann man im Labor, sei es in der Zellkultur oder im Tiermodell oder auch mit Stammzellen, sehr gute Modelle entwickeln, weil das sind häufig monogenetische Erkrankungen, also eine genetische Veränderung macht die Erkrankung und da verfolgen wir hier in Aachen besonders die Friedreich-Ataxie, wo wir in Europa das führende klinische Zentrum dafür auch sind, um da neue Therapien zu entwickeln und auch Therapiestudien durchzuführen.
Ist das bei diesen genetisch induzierten Erkrankungen ja oftmals so, dass man sich feststellen kann, sie zu heilen ist dann nochmal etwas längerer Weg.
Ne? Ja, genau. Also die letzten 20 Jahre waren geprägt, jetzt gerade bei den seltenen Erkrankungen, durch die Identifizierung von Gendefekten. Mhm. Aber wir sind bei den neurologischen Erkrankungen seit 4 bis 5 Jahren in Einzelfällen bisher, aber das wird jetzt sehr rasch zunehmen, in der Lage, tatsächlich mit molekularbiologischen Techniken, also sogenannten Antisense-Technologien oder RNAi-Technologien, also etwas, worauf auch diese neuen Impfstoffe aufbauen, werden wir in der Lage sein, ganz gezielt diese genetischen Veränderungen anzugehen und wirklich im Sinne einer personalisierten Medizin den Gendefekt des Patienten zu behandeln. Nicht in der Weise, dass wir in die Keimbahn eingreifen, aber dass wir Molekularbiologie benutzen, die Konsequenzen dieser Mutationen zu verändern.
Ist es das, was bei der spinalen Muskelatrophie schon geklappt hat?
Ja, genau. Genau, auf die spielte ich an. Spinraza war das erste Medikament, aber es gibt schon Folgemedikamente dafür, wo quasi ein Gendefekt überschrieben wird und dadurch das Protein, was diesen Patienten bei der spinalen Muskelatrophie fehlt, dann doch wieder gebildet wird.
Das würde Ihnen ja auch im klinischen Alltag enorme Handlungsmöglichkeiten geben, wenn das klappen würde.
Ja, unbedingt. Also wie gesagt, für die Huntington-Erkrankung, ja eine relativ häufige, seltene neurologische Erkrankung, sind auch solche Technologien inzwischen in klinischer Erprobung. Und ja, man muss das vor allem mal aus Patientensicht sehen, wo natürlich den Patienten großartige Therapien am Horizont aufgezeigt werden können, die heute noch nicht bestehen. Auch da muss man realistisch sein, das wird auch noch ein weiter Weg sein. Aber im Gegensatz zu meiner Anfangszeit sind das eben therapeutische Durchbrüche.
Das ist spannend. Jetzt spielt wahrscheinlich aber auch die Therapie und die Erforschung des Schlaganfalls in Ihrem Fach eine relativ breite Rolle, auch im klinischen Alltag. Können Sie dazu noch was sagen?
Ja, also für den Akutmediziner ist der ischämische Schlaganfall die häufigste Erkrankung und auch ja eine sehr bedrohliche und mit weitreichenden Konsequenzen versehene Erkrankung. Da ist es genauso, als ich mit Neurologie anfing, um ganz ehrlich zu sein, sagte mein Chef, dass das nicht unbedingt eine neurologische Erkrankung, sondern eine internistische Erkrankung sei. Und wenn wir einen Patienten mit einem Schlaganfall von der Notaufnahme mitbrachten, dann musste der ein sehr gutes, beforschbares, kognitives Defizit haben, damit er interessant genug für einen Neurologen erschien. Und das natürlich ganz anders heute. Wir sind auf einer Seite bei der Behandlung sehr erfolgreich und das ist die Rekanalisierung. Das war zuerst mit systemischen Lysetherapien und jetzt seit 6 bis 7 Jahren mit der mechanischen Thrombektomie, also wo wir bzw. die Neuroradiologen mit Kathetern in der Lage sind, das Gefäß wieder von den Thrombus zu befreien und die Rekanalisierung zu erzielen. Das alles ist sehr an therapeutische Zeitfenster gesetzt, soll heißen, das muss schnell gehen. Bedeutet auch, dass in der Klinik unsere Aufgabe ist, diese Prozesse zu optimieren, also zeitlich zu optimieren, dass rasch eine Diagnostik und die Therapie erfolgen. Wo aber bisher keine therapeutischen Durchbrüche erzielt sind, da forscht man genauso lange dran. Und als junger Arzt habe ich auch diesen Studien durchaus angehört, ist eine Neuroprotektion zu entwickeln. Also wie können wir Nervenzellen, die von Sauerstoff und Glucose abgeschnitten sind, vor dem Absterben bewahren? Und da gibt es in der Zellkultur, im Tierexperiment, multiplste, mindestens 100 Substanzen, die positiv getestet wurden und dann auch für die klinische Studien durchgeführt wurden. Aber keine einzige dieser Substanzen war je erfolgreich.
Okay.
Und es wäre natürlich eine unglaublich gute Kombination, einerseits die Rekanalisierung zu erzielen, was wir heute können, aber auch ein Neuroprotektivum geben zu können, also die Nervenzellen am Leben zu erhalten. Und das Ziel haben wir noch nicht erreicht und das ist quasi die Forschung der Zukunft.
Das klingt interessant. Also ich könnte jemandem ein Medikament geben und würde gleichzeitig dafür sorgen, dass die Zellen, die Nährstoffe bekommen und den Sauerstoff, den sie tatsächlich zum Überleben brauchen, in diesem kurzen Zeitfenster, bis die Behandlung abgeschlossen ist?
Beides. Also wir können tatsächlich nicht im Notarztwagen mit diesen Rekanalisierungsmaßnahmen beginnen, weil wir nicht unterscheiden können, ist es ein ischämischer Schlaganfall, also ist das Gefäß verschlossen und wie Sie sagen, Glucose und Sauerstoff fehlen. Oder ist das Gefäß geplatzt und es hat hineingeblutet? Und solchen Menschen kann man nicht eine Lysetherapie geben, die würden verbluten. Also brauchen wir für den Ausgang der Therapien immer eine Bildgebung, um dann starten zu können, Und auch das stimmt, bis dann mal der Katheter vor Ort ist, dauert es nochmal eine halbe bis eine Stunde, bis das geschehen ist. Und diese Zeit, also angefangen von der Erstversorgung oder Notarztwagen, Transport ins Krankenhaus, bis zur Rekanalisierung, wäre es natürlich gut, ein solches Neuroprotektivum zu haben. Andererseits weiß man auch, wenn das Gefäß rekanalisiert ist, durch den Wiederfluss entstehen dann auch freie Sauerstoffradikale. Das heißt, ein Teil der Gewebestörung entsteht sogar nach der Reperfusion erst. Das heißt, auch für diesen Zeitraum, der dann danach erfolgt, wäre es noch gut, ein solches Neuroprotektivum zu haben.
Die ganzen Vorhaltungen technischer, aber auch personeller Art, die man vielleicht jetzt bei der Behandlung des Schlaganfalls braucht, die wird man ja nicht überall in dem Maße vorhalten können, vor allem bei einer ständig alternden Bevölkerung. Kommt man da irgendwann in so gewisse Verteilungsproblematiken. Ne? Also wo sind diese ganzen Strukturen denn optimal vorgehalten? Wie sehen Sie das? Wie wird die Behandlung der Zukunft aussehen? Brauchen wir überall mehr Neurologen oder brauchen wir eine abgestufte Versorgung? Wie sähe das aus?
Ja, ich meine, wir haben heute schon eine abgestufte Versorgung, dadurch, dass die Deutsche Schlaganfallgesellschaft schon vor 20 Jahren Konzepte entworfen hat von lokalen, regionalen und überregionalen Stroke Units, also sogenannten Schlaganfallstationen. Nur die überregionalen Stroke Units, so wie hier am Universitätsklinikum als einziger Klinik in der Region, halten alle Strukturmerkmale bereit, also auch eine neurologische Intensivstation, die Neuroradiologie, die 24 Stunden am Tag diese rekanalisierenden Maßnahmen durchführen kann und vor allem auch eine Neurochirurgie, also falls doch operative Maßnahmen notwendig sind, was es durchaus gibt. Und das Nadelöhr heute ist diese 24-stündige Bereitschaft, über Katheterverfahren eine Thrombusextraktion vornehmen zu können. Das bietet noch das Rhein-Maas-Klinikum an. Und alle anderen Stroke-Units in der Umgebung, also zum Beispiel in Düren oder Erkelenz, greifen auf die Struktur des Universitätsklinikums zu. Das heißt, wenn Sie einen Patienten mit einem großen Gefäßverschluss haben, wird er nach Begonnenanalyse-Therapie dort vor Ort zu uns transportiert und die rekanalisierende Maßnahme wird dann hier durchgeführt.
Ist es das, was Sie auch neurovaskuläres Zentrum?
Genau, wir haben ein Netzwerk gegründet, das heißt, glaube ich, neurovaskuläres Netzwerk West, was quasi impliziert, dass wir für die gesamte Region westlich des Rheins zuständig sein wollen und das auch können.
Wenn Sie jetzt mal einen Blick in die Zukunft werfen, was würden Sie sich noch wünschen? Was treibt Sie sozusagen an in der Entwicklung neuer Versorgungsmöglichkeiten? Wo sagen Sie, das würde ich gerne aber auf jeden Fall noch irgendwie mit begleiten wollen in meiner aktiven Laufbahn?
Also grundsätzlich, glaube ich, die Versorgungsmöglichkeiten, wenn man sagt, also gibt es genügend Neurologen? Ich glaube, das Szenario ist ganz gut. Wenn es beinhaltet, bei welchen Erkrankungen würde ich mir noch Durchbrüche wünschen, dann haben wir eins gerade gesagt, also die Neuroprotektion beim Schlaganfall. Bei den neurodegenerativen Erkrankungen ist es ganz klar die Möglichkeit, kausal in den Erkrankungsprozess einzugreifen und damit das Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern. Das gilt besonders für die Alzheimer-Erkrankung, wo es nur sehr eingeschränkte symptomatische Therapien heute gibt. Das gilt aber auch für die Parkinson-Erkrankung, wo es im Gegensatz zur Parkinson-Erkrankung zwar gute symptomatische Therapien gibt, also wir können einzelne Symptome ganz gut behandeln, andere weniger gut, aber trotz der guten Behandlung schreitet die Erkrankung fort. Das heißt, nach 10 Jahren ist der Patient trotzdem sehr viel schlechter, als dass er heute ist. Und da kommen eben auch diese neuen Therapien, von denen wir gerade sprachen, die in bestimmte molekulare Prozesse eingreifen zum Tragen. Beziehungsweise bei der Alzheimer-Krankheit stehen wir vielleicht vor einem Durchbruch mit sogenannten Antikörpertherapien, die gegen Proteinaggregate, die die Erkrankung verursachen, gerichtet sind. Da ist ein erstes Medikament gerade in Amerika zugelassen worden, über dessen Wertigkeit aber sicher gestritten werden kann. Aber es ist mal die erste neue Therapie seit 20 Jahren gegen die Alzheimer-Krankheit, die zugelassen ist und die nicht nur symptomatisch wirkt, sondern gegen die Erkrankungsprozesse.
Wenn Sie jetzt an angehende Mediziner denken, was würden Sie dem mit auf den Weg geben? Was ein guter Neurologe Ihrerseits, was macht den aus oder die?
Die Neurologie ist sicherlich ein ein sprechendes Fach. Das heißt, man muss Freude daran haben, mit Menschen zu interagieren, eine sehr gute, genaue Anamnese zu erheben. Man muss Interesse daran haben, Hirnfunktionen zu verstehen. Mhm. Und man muss so ein bisschen ein detektivisches Gespür haben. Also für viele, die nicht Neurologie interessieren, ist, oder auch Studenten, die gilt Neurologie als sehr schwieriges Fach, weil man eben ein gewisses gutes neuroanatomisches Wissen benötigt. Aber hat man das, kann man eben, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, vieles durch die Untersuchung bereits diagnostizieren. Und wir haben viele seltene Erkrankungen mit den Pädiatern zusammen, wahrscheinlich das Fach mit den meisten seltenen Erkrankungen überhaupt. Das heißt, da ist viel Raum, durch ein Mosaik von Symptomen Sherlock Holmes-mäßig zu einer Diagnose zu kommen, gestützt eben durch Techniken, insbesondere der Bildgebung, die uns eben und der Genetik dann, die dürfen wir jetzt nicht vergessen, die hat natürlich dazu beigetragen, viele Erkrankungen viel besser zu verstehen oder zu verstehen, dass 30 Patienten, die zwar gleich aussehen, die haben aber am Ende 30 unterschiedliche genetische Erkrankungen plötzlich. Ja, auch das haben wir durchaus gelernt.
So rückblickend betrachtet, jetzt blicken Sie ja schon über ein ganzes Wegstück an Karriere zurück. Wenn Sie sagen würden, was würden Sie anders machen, wenn Sie es nochmal machen würden? Kann man das überhaupt so planen, da wo Sie jetzt angekommen sind? Oder würden Sie sagen, da hätte ich vielleicht ein bisschen ruhiger reagieren können oder ich hätte da noch mehr Gas geben müssen an der Stelle? Gibt es irgendwas?
Nein, ich glaube, vieles ist sehr gut gelaufen. Man muss sagen, dass ich viel weniger vorbereitet war nach dem Studium auf das, was so auf einen zukommt, als die Studenten das heute sind. Das heißt, die Informationsmöglichkeiten heute, durchaus auch das Tutoring der jungen Menschen, ist viel, viel besser, als das bei uns war. Sodass für mich manche sicher glückliche Fügung war, also in der Neuroanatomie für die Doktorarbeit bei Professor Zilles zu landen, dann die Wahl nach Tübingen zu gehen, was sich dann in den nächsten 20 Jahren als vermutlich das neurowissenschaftliche Zentrum oder zumindest als die Neurologie in Deutschland, die viele Ordinarien hervorgebracht hat, gezeigt hat. Das war natürlich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar. Wir hatten ja eben gesagt, dass ich dann nach Göttingen gegangen bin und das war eigentlich überwiegend eine Forschungstätigkeit. Das war mir da in den Berufungsverhandlungen etwas anders dargestellt worden. Da war durchaus dargestellt worden, dass ich die neurodegenerativen Erkrankungen betreuen sollte, sodass es zu dem Zeitpunkt zunächst mal ein Fehler gewesen ist, nach Göttingen zu gehen, der sich aber dann mit dem Wechsel nach Aachen einerseits korrigieren ließ. Auf der anderen Seite, dort war ich in einem DFG-geförderten großen Forschungszentrum mit hoher Interdisziplinarität tätig, waren das natürlich 4,5 Jahre, in denen ich auch wahnsinnig viel wissenschaftlich gelernt habe, sodass das im Nachhinein natürlich für die wissenschaftliche Ausbildung wiederum hervorragend war. Ja, und ich glaube, so muss man das auch sehen. Man kann nicht zurückblickend auf einen Lebenslauf sagen, so das war richtig oder falsch, sondern es kommt letztlich alles zusammen. Man muss versuchen, mit der Situation, die man hat, das Beste zu machen und dann den nächsten weiteren Ausbildungs- oder Karriereschritt zu gehen.
Perfekt. Herr Professor Schulz, vielen Dank für das Gespräch.